Seit Jahrzehnten suchen Forscherinnen ein Mittel gegen Alzheimer, mit bescheidenem Erfolg. Einen deutlichen Effekt auf die Gesundheit des Gehirns haben hingegen die Lebensbedingungen. Man muss es sich einfach leisten können. Wer arm ist, bekommt eher Alzheimer. Von Teres Lüthi. Gelesen von Egon Fessler. Zuerst fragte meine Großmutter immer wieder nach der Trumpffarbe, wenn wir Karten spielten. Wir Enkel wunderten uns, warum sie sich ausgerechnet diese wichtigste Information im Spiel nicht merken konnte. Ich lebte mit meiner Familie im Ausland, und so sahen wir meine Großmutter in der Schweiz nur sporadisch. Bei jedem Besuch war sie sich etwas mehr abhanden gekommen. Nach dem Kurzzeitgedächtnis verlor sie den Orientierungssinn und fand sich im eigenen Haus nicht mehr zurecht. Sie wurde stiller, bis sie ganz schwieg. Schließlich erkannte sie Mann und Kinder nicht mehr. Die Auflösung ihrer Persönlichkeit dauerte mehr als 10 Jahre. Sie starb mit 87 Jahren in einem Pflegeheim. Meine Großmutter erhielt nie eine Diagnose, die erklärt hätte, warum sie vergesslich wurde. Damals sprach man salopp von Gehirnverkalkung. Heute würde man bei ihr höchstwahrscheinlich Alzheimer feststellen. Alzheimer und Demenz sind laut einer Umfrage in England die größte Sorge der über 50-Jährigen. Sie fürchten diese Krankheiten mehr als Krebs. Es ist die Angst, das zu verlieren, was einen ausmacht, sagt Jill Livingston, Professorin für Alterspsychiatrie am University College London. Menschen, die an Krebs sterben, erinnern sich daran, was in ihrem Leben passiert ist, wen sie liebten und wer sie liebt. Das ist bei Demenz nicht der Fall. Der Begriff Demenz umfasst dabei rund 100 verschiedene Krankheiten, die alle mit einem fortschreitenden Verlust der geistigen Fähigkeiten einhergehen. Alzheimer ist die häufigste. Hier leidet typischerweise zuerst das Kurzzeitgedächtnis. Über 55 Millionen Menschen weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation WHO an Demenz erkrankt. Bis zu 70% davon haben sie in Form von Alzheimer. Und weil wir immer älter werden und vor allem alte Menschen eine Demenz entwickeln, könnte sich die Zahl der Betroffenen bis 2050 fast verdreifachen. Ökonomisch bedeutet dies eine große Belastung. Bereits 2019 beliefen sich die volkswirtschaftlichen Kosten weltweit auf 1,1 Billionen Schweizer Franken. Vor etwa 40 Jahren hat die medizinische Forschung Alzheimer als vielversprechendes Tätigkeitsfeld entdeckt. Seitdem arbeitet sie daran, die Krankheit zu besiegen. Würde es gelingen, wäre ein großes Problem der Menschheit gelöst. Immer wieder schien in den vergangenen Jahren der Durchbruch nah. Doch bisher konnte keines der Medikamente, die auf den Markt kamen, die Hoffnungen einlösen. Erst Ende Juli hat die Europäische Arzneimittelagentur Lecanemab, dem neuen Wirkstoff aus Japan und den USA, die Zulassung verweigert. Die Begründung lautete: zu geringer Nutzen, dabei ernste Nebenwirkungen. Es ist normal, dass es in der medizinischen Forschung lange dauert, bevor wirksame Therapien verfügbar werden. Auch dass es unterschiedliche Meinungen gibt, wie man zum Ziel gelangt, ist nicht ungewöhnlich. Doch die Alzheimer-Forscher sind sich selbst für Wissenschaftlerinnen außergewöhnlich uneins. Seit Jahrzehnten schwelt ein Streit über die genaue Ursache von Alzheimer. Denn tatsächlich ist diese 118 Jahre nach Entdeckung der Krankheit noch immer unklar. Es war der deutsche Psychiater Alois Alzheimer, der zum ersten Mal die eigenartige Krankheit der Hirnrinde beschrieb. 1901 behandelte er in der Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische in Frankfurt eine verwirrte, erst 51 Jahre alte Frau, die sich kaum an mehr als ihren Vornamen erinnern konnte. »Ich habe mich sozusagen verloren«, gab die Patientin mit dem Namen Auguste Deter zu Protokoll. Als die Patientin 1906 verstarb, stellte Alzheimer bei der Obduktion fest, dass ihre Hirnrinde geschrumpft war, und er fand unter anderem sonderbare Proteinablagerungen in und zwischen den Nervenzellen. Emil Kraepelin, ein weiterer wichtiger deutscher Psychiater, nahm dann die Krankengeschichte von Auguste Deter 1910 in seinem Lehrbuch Psychiatrie auf und nannte sie Alzheimer'sche Krankheit. Dabei definierte er die Amyloid-Plaque und die Tauknäuel, wie die Proteinablagerungen heute heißen, als Ursachen von Alzheimer. Das passte gut zum neuen Denken jener Zeit, wonach psychiatrische Erkrankungen nicht länger auf einen anrüchigen Lebensstil zurückgeführt, sondern als Folge von Hirnveränderungen verstanden wurden. Danach geriet die Alzheimer'sche Krankheit in Vergessenheit. Erst als die Anzahl der alten Menschen immer größer wurde, erkannte man in den 1980er Jahren in ihr eine der Haupttodesursachen bei Menschen im höheren Alter. Daraufhin wurde massiv in die Forschung investiert, und 1992 veröffentlichten die britischen Forscher John Hardy und Gerald Higgins die bahnbrechende Publikation zur Amyloid-Kaskaden-Hypothese, welche die Ausrichtung der Alzheimer-Forschung auf Jahrzehnte hinaus bestimmen würde. Demnach ist es ein kleines Protein mit dem Namen Amyloid-Beta, das die Ereignisse in Gang setzt. Bei Alzheimer-Patienten verklumpt das Amyloid im Gehirn. Es entstehen Ablagerungen, sogenannte Plaque. Dann kommt es zur Bildung der Tauknäuel. Schließlich sterben Nervenzellen und damit verschwinden die Erinnerungen. Bei der Definition der Krankheit schlich sich allerdings schon früh eine Ungenauigkeit ein, die Folgen hatte. Die Patientin Auguste Deter litt an einer äußerst seltenen Form von Alzheimer, die vererbt wird. Hierbei bewirken Mutationen in bestimmten Genen, dass unter anderem zu viel Amyloid hergestellt und die verhängnisvolle Kaskade in Gang gesetzt wird. Trägerinnen dieser Erbfehler erkrankten bereits im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Auch die berühmte Amyloid-Kaskaden-Hypothese stützte sich auf Untersuchungen mit Personen, die an der genetischen Frühform erkrankt waren. Die allermeisten Fälle von Alzheimer treten aber erst im Alter auf. Die Betroffenen tragen zwar ebenfalls Amyloid-Plaque und Tauknäuel im Gehirn, aber keine der oben beschriebenen Genmutationen. Diese sporadisch genannten Alzheimer-Erkrankungen machen 99% aller Fälle aus. Doch trotz dieser Unterschiede vermengte man in den 1980er Jahren die Früh- und die Spätform. Dabei dürften auch strategische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Anders als eine seltene Erbkrankheit setzte eine Alzheimer-Epidemie deutlich mehr Forschungsgelder frei. Es war ein verhängnisvoller Schritt, die beiden Krankheitsformen in einen Topf zu werfen, schreibt der US-amerikanische Forscher Carl Harrop in seinem Buch über die Alzheimer-Forschung »How Not to Study a Disease«. Denn der gleiche Name insinuierte, dass es sich bei der Früh- und der Spätform um die gleiche Krankheit handelte. Und so galt das 1906 von Alois Alzheimer entdeckte Amyloid fortan auch als Ursache der sporadischen Alzheimer-Krankheit. Die Pharmaindustrie liebt klare Ziele, und nun hatte man eins: die Amyloid-Plaques aus dem Gehirn von alternden Alzheimer-Kranken zu entfernen oder, noch besser, die Bildung der Plaques zu verhindern. Gemäß Amyloid-Hypothese sollte dies die Krankheit stoppen. Wären die Pharmahersteller damit erfolgreich, würden sie Millionen von Menschen helfen und Milliardengewinne generieren. Es folgten Jahrzehnte des Forschens mit Tunnelblick. Auf Konferenzen und bei den Geldgebern dominierten die Anhänger der Amyloid-Hypothese. Alternative Ideen zur Entstehung von Alzheimer wurden ignoriert. »Junge, wenn du dich nicht mit Amyloid beschäftigst, beschäftigst du dich nicht mit Alzheimer«, bekam Carl Harrop zu hören, als er eine andere Hypothese testen wollte. Die Alzheimer-Forschung wurde zur Amyloid-Forschung. Seitdem sind 2 Dutzend große klinische Studien mit Anti-Amyloid-Antikörpern gescheitert. Nach einer schier endlosen Reihe von Enttäuschungen wurden seit 2023 in den USA endlich 2 Medikamente für Patientinnen im Frühstadium zugelassen. Die beiden Mittel, namens Lecanemab und Donanemab, können nicht nur das Amyloid aus dem Gehirn entfernen, sondern auch das Fortschreiten der Krankheit leicht abbremsen. Die Herstellerfirmen und viele Forscher feierten den Durchbruch deshalb als Zeitenwende oder als Anfang vom Ende der Alzheimer-Krankheit. Auch John Hardy, der Vater der Amyloid-Hypothese, sieht den Beginn einer neuen Ära. Er vergleicht die Situation mit dem ersten Prototyp eines Flugzeugs der Gebrüder Wright im Jahr 1903. Der Republik sagt er, wer hätte geglaubt, dass dieses fliegende Fahrrad innerhalb von 15 Jahren zur internationalen Luftfahrt führen würde? Für Hardy sind die beiden Medikamente ein Anfang, ähnlich dem ersten Medikament gegen Multiple Sklerose, MS, vor 30 Jahren. Das Beta-Interferon war sehr teuer, nur wenig wirksam und hatte unangenehme Nebenwirkungen, sagt er. Und doch war es der Auslöser dafür, dass MS-Kommissionen gegründet wurden und in die Forschung investiert wurde. Schon bald gab es bessere Therapien und heute leben Patientinnen dank wirksamen Medikamenten mit weniger Einschränkungen und deutlich länger. Ich denke, das wird auch bei Alzheimer passieren. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Andere sind weniger begeistert. In einem Artikel erklärt der Alzheimer-Forscher Sebastian Walsh von der University of Cambridge, warum die neuen Arzneien den Hype nicht verdienen. Da sind zum einen die Nebenwirkungen. 3 von 10 Personen, die das Medikament erhielten, entwickelten Mikroblutungen oder Hirnschwellungen. In den meisten Fällen haben diese keine Folgen. Doch müssen sie vorsichtshalber mit teuren MRI-Untersuchungen beobachtet werden, weil in seltenen Fällen gefährliche Hirnblutungen drohen und auch schon einige Todesfälle gemeldet worden sind. Auch über die Langzeiteffekte solcher Reaktionen ist erst wenig bekannt. Demgegenüber steht, der reale Nutzen für die Patientinnen ist klein. Die Herstellerfirmen hantieren zwar mit beachtlichen Zahlen, so könne Lecanemab das Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu einem Placebo um 27% verlangsamen, Donanemab sogar um 36%. Walsh hält dagegen. Die Patienten, die ein Placebo erhielten, verschlechterten sich auf einer 144 Punkte umfassenden kognitiven Skala um durchschnittlich 13 Punkte. Die Personen, die Donanemab erhielten, verschlechterten sich dagegen nur um 10 Punkte. Der relative Unterschied klingt zwar beeindruckend, tatsächlich ist der Effekt aber so klein, dass Ärztinnen den Unterschied vermutlich gar nicht bemerken würden. Und schließlich ist die wichtigste aller Fragen noch nicht beantwortet. Verstärkt sich der Effekt mit der Behandlungsdauer, so dass eine Betroffene zum Beispiel länger Auto fahren kann oder erst später ins Pflegeheim muss? Die Medikamentenstudien dauerten nur 18 Monate. Das ist zu kurz, um mit Sicherheit sagen zu können, ob man mit einer Behandlung über 5 Jahre möglicherweise 2 Jahre Lebenszeit gewinnt. Um diese Frage beantworten zu können, brauche es ein anderes Studiendesign, schrieben unlängst französische Forscher. Vieles ist also noch unklar. Dass dem Amyloid bei der Alzheimer-Krankheit eine wichtige Rolle zukommt, daran zweifelt allerdings kaum jemand. Denn ohne Amyloid gibt es kein Alzheimer. Sicher ist aber auch, dass mit dem Amyloid nicht alle Probleme aus dem Weg geräumt werden, denn die Krankheit schreitet auch dann voran, wenn es entfernt wird. Es muss da noch etwas anderes im Spiel sein, sagt auch John Hardy. Dass die gängigen Vorstellungen der Krankheit viel zu simpel sind, weiß man eigentlich schon lange. Denn die ominösen Amyloid-Plaques und Tauknäuel finden sich auch bei gesunden Personen. Je älter man wird, umso eher sind sie da. 40% der Personen im Alter von 75 Jahren weisen in ihrem Gehirn Amyloid-Plaques auf. Aber nur eine kleine Minderheit wird jemals Alzheimer entwickeln. Sagt Lon Schneider, Alzheimer-Experte von der University of Southern California. Der bisherige Ansatz der Alzheimer-Forschung sei einen Versuch wert. Aber wenn es gelingt und der klinische Nutzen dennoch sehr klein ist, dann würden vernünftige Menschen sagen, nun vielleicht ist das Entfernen der Amyloid-Plaques nicht der richtige Weg. Forschung lebt vom Austausch der Ideen, Fortschritt vom Widerstreit der Argumente. Bei Alzheimer hat man den Fokus in den letzten Jahrzehnten viel zu eng auf das Amyloid gesetzt. Manch eine Forscherin redet von einer Zwangsjacke, die zu wenig Spielraum für alternative Erklärungsansätze zuließ. Schon der britische Ökonom John Maynard Keynes wusste, die Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen. Man könnte darüber spekulieren, wo wir heute stünden, wenn die Forschungsansätze vielfältiger gewesen wären und andere Spuren ebenso intensiv verfolgt worden wären wie das Amyloid, schreibt Christian Behl, langjähriger Alzheimer-Forscher und Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, in seinem kürzlich erschienenen Buch. Er fordert einen Paradigmenwechsel in der Alzheimer-Forschung. Während moderne Krebsmedikamente ganz präzis die für das Tumorwachstum verantwortlichen molekularen Pfade unterbrechen, ist man bei Alzheimer noch weit davon entfernt zu verstehen, wie Amyloid und Tau zum Tod der Nervenzellen führen. Doch seit einigen Jahren ist die Forschung zumindest breiter aufgestellt und ergründet viele mögliche Ursachen. Von Entzündungsprozessen im Gehirn über einen gestörten Lipidstoffwechsel bis hin zu Infektionserregern. Was sicher ist, Alzheimer ist mehr als die Plaques und Knäuel im Gehirn. Auch altersassoziierte Faktoren dürften eine erhebliche Rolle spielen. Mit zunehmendem Alter treten vermehrt Mischformen auf. Zu den Amyloid-Plaques und Tau-Knäueln gesellen sich Veränderungen in den kleinen Gefäßen, die typisch für das höhere Alter sind. Alzheimer ist keine homogene Krankheit, sondern ein multifaktorielles und individuelles Geschehen, sagt Bogdan Draganski, Professor für Demenzen und neurodegenerative Erkrankungen an der Universität Bern. Unterschiede gibt es im Krankheitsverlauf, bei den Symptomen, aber auch bei den Veränderungen des Nervengewebes. Bei allem spielen neben dem genetischen Risikoprofil auch der Lebensstil sowie individuelle Lebensereignisse eine Rolle. Draganski sagt, ähnlich wie bei Krebs wird es deshalb auch bei Alzheimer keine One-Size-Fits-All-Therapie geben. Die Forscherinnen beschäftigt insbesondere noch ein weiterer Punkt. Warum viele Menschen trotz Amyloid-Plaques und Tau-Knäuel kein Alzheimer entwickeln. Als ich in den 1980er Jahren Medizin studierte, betrachteten wir Demenz als etwas, gegen das man nichts tun konnte, erinnert sich Jill Livingston, Expertin für Alterspsychiatrie. Es kam aus heiterem Himmel und war gewissermaßen der menschliche Zustand im hohen Alter. Doch dann stellten Forscher fest, dass es manche Bevölkerungsgruppen mehr traf als andere. Dies bedeutete, dass man daran vielleicht etwas ändern könnte. Das war der Anfang einer langen Reise. 2013 meldeten Epidemiologinnen, dass Menschen in westlichen Ländern in einem höheren Alter an Demenz erkranken als 20 Jahre zuvor. Ein 80-Jähriger im Jahr 2010 hatte also ein geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken, als ein 80-Jähriger im Jahr 1990. Zwar gibt es heute mehr Demenzkranke, weil es mehr Alte gibt, doch auf individueller Ebene werden Leute heute älter, bevor sie Demenz entwickeln. Und viele sterben an etwas anderem. Viele Fachleute fragten sich, warum ist das so? Die Suche nach den Ursachen begann. Unter der Leitung von Jill Livingston hat die renommierte Lancet Commission für die Prävention von Demenz, bestehend aus Experten der ganzen Welt, große Arbeit geleistet. Ihre neuesten Resultate hat sie vor kurzem veröffentlicht. Fast jeder zweite Fall von Demenz, so das Fazit ihrer Studie, wäre vermeidbar oder ließe sich verzögern, wenn man 14 Risikofaktoren berücksichtigen würde. Einige müsste man früh im Leben angehen. Aber viele lassen sich im mittleren und einige sogar im hohen Alter beeinflussen. Demenz ist also viel weniger Schicksal, als man bis anhin meinte, und hat sehr wohl auch mit dem individuellen Verhalten und den Lebensbedingungen zu tun. Jeder einzelne Mensch könnte sein persönliches Demenzrisiko senken, wenn er auf diese 14 Faktoren achten würde. Sebastian Walsh von der University of Cambridge hat am Bericht mitgearbeitet. Er gruppiert die Risikofaktoren in zwei Themenkreise. Bei den einen geht es um Dinge, die dem Hirn schaden, also Bluthochdruck, Diabetes, hohes Cholesterin, Übergewicht, Bewegungsmangel, übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen, Hirnverletzungen und Luftverschmutzung. Bei den anderen geht es um die kognitive Reserve, ein Schlüsselbegriff im Verständnis der Hirngesundheit. Sie ermöglicht es Menschen, trotz Amyloidplaques und Tauknäuel geistig gut zu funktionieren. Dazu zählen ein hohes Bildungsniveau, soziale Interaktionen oder ein gutes Seh- und Hörvermögen. Letzteres ist in der breiten Bevölkerung einer der wichtigsten Risikofaktoren. Schwerhörigkeit ist weit verbreitet und die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, ist bei Betroffenen fast doppelt so hoch wie bei anderen. Es lohnt sich also, sich frühzeitig ein gutes Hörgerät zu besorgen. Wenn das Gehirn effizient ist und die Netzwerke stark sind, kann man wahrscheinlich mehr Pathologien aushalten, bevor Symptome auftreten, sagt Walsh und vergleicht das mit der Muskelkraft. Jemand, der fit und kräftig ist und regelmäßig trainiert, kann auch mit einer kleinen Muskelverletzung noch recht gut funktionieren. Bei jemandem, der nicht so fit ist, kann die gleiche Verletzung die Funktionsfähigkeit viel stärker einschränken. Expertinnen vermuten, dass Menschen in den westlichen Ländern heute häufig erst in hohem Alter an Demenz erkranken, weil sie besser gebildet sind und auf ihren Blutdruck und die Cholesterinwerte achten. Um ganze 25% hat sich die Rate der Neuerkrankungen in den letzten 20 Jahren verringert. Der Rückgang ist beachtlich und zeigt, dass im Kampf gegen Alzheimer gute Lebensbedingungen bisher mehr Wirkung zeigten als Medikamente. Viele der 14 Risikofaktoren kann der Einzelne dabei selber beeinflussen. Jeder kann entscheiden, sich gesünder zu ernähren, weniger Alkohol zu trinken oder Medikamente gegen hohen Blutdruck zu nehmen. Trotzdem hängt der Spielraum für die Verbesserungen stark von systemischen Faktoren ab. Jeder weiß, dass Übergewicht ungesund ist und Rauchen tötet. Aber wird jemand, der im gleichen Problemviertel wohnt, in dem er schon immer gelebt hat und denselben Stressjob ausübt, plötzlich Sport treiben, nur weil ihm das die Gesundheitsbehörde sagt? Wohl kaum, sagt der britische Bioethiker Timothy Daly. Gesundheitspolitische Botschaften, die auf das individuelle Verhalten abzielen, können deshalb Stigmatisierung Vorschub leisten, ohne die Ursachen von Ungleichheit zu bekämpfen. Eigenverantwortliches Handeln ist nämlich einfacher, wenn man die Ressourcen hat, um frische Früchte zu kaufen, eine Weiterbildung zu machen oder regelmäßig den Blutdruck überprüfen zu lassen. Das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, ist bei sozioökonomisch schlecht gestellten Menschen oft größer. Für Sebastian Walsh stellt sich deshalb die Frage, wie können wir das Risiko für die gesamte Bevölkerung nach unten verschieben? Nicht nur für die motivierten Menschen mit genügend Geld. Zur Bekämpfung von Alzheimer und Demenz braucht es vor allem politischen Willen, sagt Walsh. um die Umwelt so zu gestalten, dass den Menschen die Entscheidung für eine hirngesunde Lebensweise leichter fällt oder sogar zum Standard wird. Also Städte so zu bauen, dass sie körperliche Aktivität fördern, gesündere Lebensmittel besser verfügbar und erschwinglich machen, Gesetze zur Verringerung der Luftverschmutzung erlassen oder über Velohelme für Kinder und obligatorischen Gehörschutz in lautem Arbeitsumfeld nachdenken. Bei der Demenzprävention geht es letztlich auch um die Frage, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen. Vieles hat sich in den vergangenen 40 Jahren bereits verbessert. Vielleicht hat mein Vater, der Sohn meiner Großmutter, davon profitiert. Als Physiker war er zeitlebens geistig und sozial aktiv. Im Alter von 89 Jahren beschäftigte er sich noch mit der Expansion des Universums und berechnete den radialen Fall eines Objekts ins Schwarze Loch. Mit 90 wurde er etwas vergesslich und begann uns Kindern öfter die gleichen Fragen zu stellen. Er starb im Alter von 91 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Möglicherweise war auch sein Gehirn längst mit Amyloid-Plaques und Tauknäueln übersät. Wenn, dann hat er die Krankheit Alzheimer dank Bildung, gesunder Ernährung und einem Hörgerät in Schach halten können.